Herzlich willkommen zu unserem Podcast Praktisch Theologisch Kirche. Ich bin Kaya und mit mir hier sind wieder Benny und Michael Herbst. Hallo ihr beiden.
Hi.
Hallo.
Wir sind in unserer neuen Gästestaffel und dürfen uns mit Gästen, die wir spannend finden, unterhalten. Und deswegen sind wir heute nicht nur zu dritt, sondern Justus Geilhofe ist noch hier. Hallo, schön, dass du dabei bist.
Schön, dass ich zu Gast sein darf.
Ich stell dich mal kurz vor und wenn ich irgendwas falsch mache, grätschst du mir direkt rein.
Okay.
Dr. Justus Geilhofe studierte evangelische Theologie, Philosophie und Leadership an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, dem Princeton Theological Seminary, der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Hochschule für Philosophie München und an der Universität Leipzig. Seine Dissertation verfasste er mit Forschungsaufenthalten am päpstlichen Ateneum St. Anselmo in Rom und der Universität St. Andrews bei Axtpiskala in Göttingen. Er ist seit 2021 Pfarrer am Dom zu Freiberg in Sachsen und Hochschulseelsorger an der TU Bergakademie Freiberg. Und gemeinsam mit der katholischen Exegetin Nina Heremann podcastet er auch unter dem Titel Unter Heiden. Also ein erfahrener Podcaster hier bei uns. Schön, dass wir jetzt mehr von dir erfahren dürfen. Bei dem, wo du schon überall rumgekommen bist, gibt es da bestimmt einiges zu erzählen. Aber bevor wir darauf gehen, erstmal unsere Standardfragen, die wir allen stellen, die hier bei uns zu Gast sind. Was begleitet dich gerade durch den Alltag? Kann ein Buch sein, Serie, Musik oder ein Podcast? Und warum lässt dich das nicht los?
Ich habe es tatsächlich gerade abgeschlossen und es gibt wirklich sehr selten so etwas, was uns durch den Alltag begleitet, weil wir irgendwie beide berufstätig sind, zwei Kinder haben, so wem erzähle ich das? Und deswegen gibt es ganz wenig Möglichkeiten, dass uns mal so richtig etwas so Woche für Woche oder so wirklich so packt und mitzieht. Und wir hatten jetzt aber durch einen fantastischen Urlaub über Silvester eine Serie angefangen. Meine Frau und ich gucken, also meine Frau guckt super gerne Serien, wir gucken super selten zusammen Serien, aber eine Serie, die wir zusammen geguckt haben, war Outlander. Und als Outlander fertig war, kam irgendwann Blood of My Blood raus. Und diese 10 Serien haben wir in diesen Ferien und jetzt eben am Sonntagabend fertig geschaut. Und das hat tatsächlich, also da hat man wirklich händeringend nach diesen Abenden im Kalender gesucht, wo man wieder eine Folge zusammen schafft. Und das ist wirklich sehr selten, aber das hat uns gerade, also seit diesem wirklich extrem erholsamen Urlaub, jetzt noch so in dieses neue Jahr begleitet. Und damit ging auch so ein bisschen von dieser Erholung, von diesem Urlaub und von dieser Stimmung noch so ein bisschen in den Januar mit rein.
Sehr schön und so wertvoll. Was geht dir durch den Kopf, wenn du Borussia Dortmund hörst?
Also ich gebe zu, das ist die einzige Frage, auf die ich mich durch das Skript im Vorhinein vorbereitet habe, weil ich sie null, weil ich sie null verstehe, wie wir auf Borussia Dortmund kommen. Aber es gibt wirklich, also jetzt, ich habe jetzt nicht gegoogelt, aber es gab tatsächlich, es gibt wirklich zwei Dinge, die ich mit Borussia Dortmund verbinde. Und zwar ist eine der ersten Fußballerinnerungen, die ich habe. Ich kann das nicht live gesehen haben, weil da bin ich zu jung. Das habe ich nochmal gegoogelt, das war 1994. Dieses Tor, was Lars Ricken nach 5 Sekunden geschossen hat.
Das war das Champions League-Finale.
Genau.
Gegen Juventus Turin.
Es ist eine ganz lebendige Erinnerung meiner Kindheit, weil mein Bruder so ein kleines bisschen Dortmund-Fan war oder weil das halt damals so der Club war. Aber, also wer weiß, vielleicht frage ich meinen Bruder nochmal und der erzählt mir, doch, das haben wir zusammen geguckt damals, da warst du ganz, ganz jung. Aber ich kann mich erinnern an diesen Lars Ricken, der so mega jung aussah und sozusagen der rennt auf dieses Spielfeld und lupft im vollen Lauf über diesen Torwart drüber. Das ist so eine der ersten Fußballerinnerungen, die ich überhaupt habe und das war Lars Ricken und BVB. Und etwas später, das war auch aus dieser Zeit noch, wir haben ganz, ganz viel Zeit in unseren Sommerferien in Polen verbracht. Und etwas, was man da gemacht hat, war irgendwie mit polnischen Kindern Fußball zu spielen. Und da habe ich in Polen gelernt, dass das bei uns in Sachsen ausgesprochen Abby Smolarek nicht Abby Smolarek ist, sondern so wie diese Kinder immer geschrien haben, Smolarek! Und damit habe ich nicht nur Polnisch, sondern auch nochmal so ein bisschen Fußball gelernt. Und also das sind zwei Erinnerungen, die ich irgendwie witzigerweise mit Borussia Dortmund verbinde. Aber dass ich in so einem Podcast mal nach Borussia Dortmund gefragt werde, hätte ich auch nicht gedacht.
Wenn alles möglich wäre, wie sähe dein nächster Tag aus?
Also das ist ja so die Frage, wenn wirklich alles möglich wäre. Also wenn alles möglich wäre, dann alle Waffen dieser Welt zerstören und dafür sorgen, dass niemand mehr sich auf den Kopf haut. Und wenn man irgendwie an das eigene Leben denkt, dann kann ich irgendwie wirklich sagen, am Ende kommt man zurück auf so diese kleinste Zelle des Zusammenlebens. Und also ich muss nochmal an diesen Urlaub irgendwie erinnern, jetzt über Silvester, einfach einen ruhigen gemeinsamen Tag mit dieser Familie und irgendwie das zu tun, was allen irgendwie gut tut und irgendwie das zusammenzubringen und sich daran freuen, dass man sich hat. Also ich glaube, das wäre so im Kleinen und irgendwie im Realistischen betrachtet tatsächlich, das wäre so das Größte morgen.
Sehr schön. Und wenn du die Möglichkeit hättest, da sind wir nochmal bei so einem Hätte-Ding, aber trotzdem mit deinem jüngeren Ich zu reden, was würdest du dem raten?
Also mir fällt nichts ein, wo ich sagen könnte, mach das anders. Also ich merke, ich habe so das große Glück, dass ich bisher auf diese 35 Jahre zurückgucken kann und so sagen kann, Mensch, so wie schön und wie beschenkt. Und auch das, worüber ich mich vor 10 Jahren geärgert habe, das ist gut, dass ich da durchgegangen bin. Und wer mich ein Stück weit kennt, weiß, unter was für einem Dampf ich irgendwie immer stehe. Und ich glaube, dass mir jeder, der sagt, hey, also du kannst auch so einen Gang weniger und so atme total gern auch durch und guck, was sich trotzdem schon ergeben hat. Das ist etwas, was ich immer gut hören kann. Und das ist so, das ältere Ich von mir kann total gerne das meinem jüngeren Ich immer wieder sagen.
Danke dir, Justus. Ich übernehme mal. Du hast ein Buch veröffentlicht, 2023, zu Theologen in der DDR. Mit dem Titel Das Leben suchen, Bischöfe, Pröpste und Theologen in der DDR. Was wir natürlich auch in die Shownotes packen. Also, als du das 2023 veröffentlicht hast, war es ja 34 Jahre nach dem Mauerfall. Was hat dich motiviert, gerade da nochmal an diese Generation von Theologen und Kirchenleitenden zu erinnern?
Das ist so zweifältig. Ich bin aufgewachsen mit einem ganz engen Freund meines Vaters, Ernst Koch. Der war Kirchengeschichtler am Missionshaus in Leipzig und dann an der Fakultät in Leipzig. Und der hat so ganz früh uns irgendwie eingeimpft, diese Hilfswissenschaft, wie Karl Barth sagt, Kirchengeschichte, dass das eben kein Nebenfeld ist, sondern dass Schätze in dem Betrachten historischer Vorgänge zu heben sind. Und das sowas hat mich immer wieder begleitet und motiviert, weil, und das ist der zweite Teil dieses Vorhabens, weil ich eben schon merke, das sage ich in dem Vorwort auch, dass es nicht nur manchmal ein verzerrtes Bild von kirchlichem Leben in der DDR gibt, sondern dass es auch einfach fast kein Wissen darüber gibt, sowohl bei den Menschen, mit denen wir zusammen leben, als auch tatsächlich oft auch einfach in der Kirche in Deutschland. Also einfach das Beispiel von der Jugendweihe, wenn wir Glaubenskurse bei uns geben und Erwachsene taufen, ist für die in der Regel das ein unglaublicher Erkenntniszuwachs, wenn sie davon hören, dass die ganzen Kirchvorsteher hier bei uns eben nicht Medizin studieren durften, weil sie halt Konfirmation gemacht haben. So. Und deswegen ist halt Frau XY eben Bäckerverkäuferin gewesen oder halt im besten Fall Krankenschwester und eben nicht, obwohl sie einen Einserschnitt in der 10. Klasse hatte, eben dann auf die erweiterte Schule gegangen. Und das sind so Dinge, die erstaunen ganz viele, weil sie das einfach nicht wissen. Es gibt sehr viele, die das auch sehr bewusst unter den Teppich kehren. Und auf die kirchliche Wirklichkeit hingesprochen, wir stehen vor einer riesengroßen Umbruchssituation oder wir sind genau mittendrin und jede Ressource, die man bei Planungen und Entscheidungen anzapfen kann, ist gut. Und so, wir stehen in der Pfalz, in Westfalen, in Niedersachsen, in Schleswig, jetzt an so bestimmten Kipppunkten, an denen die Kirche hier so 1958 oder 64 oder 71 stand. Und das ist ja nun nicht die blödeste Idee, mal danach zu fragen, wie haben denn Leute damals entschieden und wie kann man im Heute betrachtet sagen, das war eine gute Entscheidung, oder halt natürlich auch sagen, ich glaube, das war eine fehlerhafte Entscheidung, so dass man vielleicht von der guten Entscheidung was mitnimmt und aus dem Fehler lernt. Also abschließend, es geht ja auch gar nicht darum, etwas zu glorifizieren oder zu romantisieren, sondern tatsächlich so zu lernen, hey, wie haben die 1972 versucht, irgendwie in Südbrandenburg oder im Erzgebirge etwas Gutes an kirchlichem Leben zu tun? Und ist das irgendwie gelungen oder ist das gescheitert? Und wenn ja oder wenn nein, warum? Das war so der Hintergrund, und die Auswahl der Leute kommt ein Stück weit einfach durch die etwas schreiben konnten, zustande. Ich hatte den großen Wunsch, dass wenigstens so ein, zwei Frauen drin vorkommen. Und dann habe ich natürlich irgendwie einfach nach Menschen gesucht, die über Frauen in halbwegs theologischen Leitungs- oder zumindest prägenden Positionen waren und was schreiben konnten. Und so ist ein bisschen die Auswahl entstanden.
Wenn du auf die Auswahl guckst, wer hat dich da besonders beeindruckt und warum?
Also eine Entdeckung waren für mich tatsächlich die Katholiken. Weil das einfach selbst bei uns Evangelischen, also bei uns Kirchlichen im Osten, etwas ganz Unentdecktes ist. Also die Katholiken in Ostdeutschland sind eine ganz aufrichtige, super lebendige, tolle Gemeinschaft, die aber einfach so klein ist und auch an manchen Stellen etwas bewusster unter dem Radar fliegen wollte und auch etwas bewusster in die Wagenburg gegangen ist als wir. Dass man über sie viel weniger nochmal weiß als eben über diese Friedrich Schollemer-Figuren, so, die ja auch eine große Freude hatten an Bühnen so und an Auftritten und an Aktionen. Und da muss ich sagen, habe ich selber nochmal mit diesem Buch sehr viel gelernt, und etwas, was mich begleitet irgendwie, seitdem ich es gelesen habe, Hugo Aufderbeck, ein katholischer Bischof aus Thüringen, der auch eine Schwester hatte, die Nonne war, also so sozusagen da haben alle Kinder so den richtigen, hingebungsvollen Weg für diese Kirche gegangen. Und in Aufderbecks Büro oder Amtszimmer oder wie auch immer man das nennen will, hing die Karte seines Bistums, also wir reden hier irgendwie graues DDR-Zeit, irgendwie 3% Katholiken im Nirgendwo. Und mit allem, was irgendwie an Repressalien, an Armut, stellenweise Verfolgung und so weiter da dazugehört, in diesem Bistum, wo er die Karte an seiner Wand hat und da drüber das Wort aus der Heiligen Schrift: auf dieses herrliche Land ist mein Los gefallen. Und das hat, also das fand ich einfach so schön, weil das so etwas ausdrückt von diesen Doppelten, also dass wir gerne hier etwas tun wollen und auch gerne hier sind und trotzdem irgendwie ja etwas hier in diesem Osten oder halt damals in dieser DDR auch einfach nicht gut ist, wenn man als Christ da drauf guckt. Und dass aber beides richtig ist und dass irgendwie das auch nicht im Widerspruch zueinander steht, das kann irgendwie nur der gläubige Mensch sagen. Und irgendwie Aufderbeck ist da für mich einfach so ein gläubiger Mensch, der sieht so diese Braunkohle und diese Stasi und diese mini-kleinen Gemeinden irgendwo und sagt, Mensch, dieses herrliche Land, das ist mein Los.
Wow. Unter denen, die du vorstellst, ist auch Günther Jakob. Da bin ich dann sehr wach geworden, weil ich mich mit dem auch in Greifswald beschäftigt habe. Günther Jakob hat so eine Lebenszeit über das ganze 20. Jahrhundert. Er war Generalsuperintendent in Cottbus und dann ein paar Jahre lang auch Bischof. Und hat in seinen Texten, jetzt würde ich fast mal sagen, fast prophetisch, das Ende des Bündnisses von Staat und Kirche und der überkommenen Gestalt von Kirche skizziert und daraus relativ weitreichende Ideen skizziert, wie denn die Kirche sich neu aufstellen müsste. Manches erinnert ein bisschen an Bonifos letzte Überlegungen zur Zukunft der Kirche. Meine Frage wäre, was hat dich an Günther Jakob so gereizt und welche Gedanken von ihm findest du, du hast ja eben schon gesagt, dass wir darüber heute in einem so massiven Umbruch nochmal nachdenken sollten?
Ja, ich habe tatsächlich manche Dinge nicht manche Dinge, manche Personen. Also zum Beispiel, dass Günther Jakob in dem Band drin ist, ist ein Riesenglück, weil ich mit Michael Hüttenhoff einfach noch jemanden gefunden hatte, der sagte, klar, schreibe ich gerne etwas dazu. Das ist ein Glück, fragen Sie. Schön, dass wir nochmal was über Jakob publizieren können. Also ich glaube tatsächlich, das ist eine so eine Geschichte, zum Beispiel die Wirkkraft, die Bonhoeffer entfaltet hat, die ist uns gar nicht, glaube ich, in Bezug auf das Christentum in der DDR und im Osten so ganz bewusst, was er da allein mit dem Gedanken der Kirche für andere nochmal entfaltet hat, weil das ja unter, also das ist ja auf den Prüfstein gekommen, dieser Gedanke. Und das ist, glaube ich, genau das, was man bei Günther Jakob nochmal sehr im Brennglas sehen kann. Ich glaube, Günther Jakob gehört eher, also gehört zu denen, bei denen sehr bewusst und sehr dezidiert versucht wurde, bei den anderen und im anderen etwas von dem zu suchen, was man eigentlich in der Kirche verortet. Und jetzt mal in den Bildern unserer, vielleicht auch der sozusagen der praktischen Theologie gesprochen, was man eben so hinter den Kirchenmauern eigentlich verortet und jemand wie Jakob sagt, wir kommen nicht umhin, das außerhalb dieser Mauern zu suchen. Und wir machen das im Vertrauen darauf, dass wir es dort auch finden werden. Und das ist natürlich das, was mich genauso antreibt und was jemand wie Jakob so auf die Spitze treibt. Und das natürlich nicht als einfacher Dorfpfarrer oder als, ja, irgendwie als verrückter Jugendpfarrer oder Missionar irgendwo, sondern irgendwann in der kirchenleitenden Position. Also jemand, der Prozesse moderiert, der irgendwie Prozesse anstößt, der grundlegende Entscheidungen zur Gestalt der Kirche trifft. Ich glaube, bei Jakob kommt das aus diesem theologischen Gedanken heraus. Und ich glaube aber auch, da muss man total vorsichtig sein. Ich glaube aber, dass er seinem Umfeld damals auch sehr viel zutraut. Also ich glaube, dass er dieses Kirche im Sozialismus sein mit einem großen Schwerpunkt auf das im und sozusagen auch im Sozialismus gelegt hat. Und ich glaube, dass er dieser Formel und dieser Lebensart total viel zugetraut hat, weil er dem außerhalb der Kirche auch sehr viel zugetraut hat. Und da bin ich ein Stück weit ja anders, dass ich sage, ein paar Dinge außerhalb von dem, was ich als Kirche wahrnehme, finde ich auch einfach nicht gut. Und ich habe auch den Wunsch, etwas von dem zu transformieren. Nicht, weil ich das besser kann, sondern weil ich glaube, dass Gott mit dem, was da draußen ist, auch nochmal was vorhat. Und ich glaube, Jakob hatte auch ein großes Zutrauen in das, was außerhalb der Kirchenmauern ist. Und was man davon hält, ist nochmal die zweite Frage. Aber es ist ein sehr starkes Zeugnis für Glauben und Vertrauen in das, was Gott in und außerhalb der Kirche tut. Und das finde ich sehr vorbildhaft für heutige Fragen, die anstehen.
Hm. Du hast bei Instagram einen Post, wo du schreibst, dass kaum jemand heute noch glaubt, ist die Wurzel vieler Probleme. Hm. Was meinst du damit und was für Reaktionen hast du darauf bekommen?
Na, das ist ein Satz, den ich ja schon lange sage und die Reaktionen sind immer zweigespalten. Ich merke, also natürlich gibt es immer das Missverständnis, für das ich natürlich verantwortlich bin, dass Atheisten denken, ich sage, dass sie schlechte Menschen sind, was ich natürlich nicht sage. Und ich sage aber trotzdem, dass wir jetzt im Osten die Probe auf das Exempel haben, wenn in der dritten Generation eine fast komplette Gesellschaft eigentlich gänzlich entkirchlicht ist. Das ist ein bisschen übertrieben, aber wir sind ja tatsächlich an dem Punkt, dass mittlerweile die Enkelgeneration daran angelangt ist, dass sie von dem, was wir tun und glauben, noch nie berührt worden sind. Mhm. Und das führt nicht dazu, dass es schlechte Menschen werden. Aber es führt dazu, dass das Zusammenleben, was wir beobachten können, eins ist, aus dem ein paar Dinge von dem entgangen sind, die wir als sehr zentral erachten. Und ich mache das im Moment immer sehr deutlich, es liegt vielleicht auch daran, dass mein Buch gerade dazu entsteht, an der Frage, was ist richtig und was ist falsch? Also was ist eigentlich wahr? Woran können wir eigentlich glauben? Was steht eigentlich fest und geht nicht weg? Und ich merke bei den Menschen, mit denen ich unterwegs bin, bei der Gesellschaft, die ich hier beobachten kann, dass uns tatsächlich die christliche Vorstellung von Wahrheit, also die christliche Vorstellung davon, wer Gott ist, in dieser Gesellschaft fehlt. Wir haben auf der einen Seite eine riesen, also um das deutlich zu machen, es geht mir nicht darum, Thomas von Aquin hatte recht und wir müssen jetzt einfach 800 Jahre zurück, sondern was ich sagen will ist, es gibt eine christliche Vorstellung davon, dass dort draußen überall und bei jedem etwas Wahres zu finden ist, dass überall ein etwas zu finden ist von dem, was stimmt und was richtig ist. Und gleichzeitig müssen wir anerkennen, dass niemand von uns, kein einziger auf dieser Welt die ganze Wahrheit hat, sondern wir alle erleben das nur bruchstückhaft und wir sind angewiesen aufeinander im Gespräch und im Austausch und in der, uns auf die Suche nach der Wahrheit zu begeben. Und das, was wir jetzt gerade erleben, und das ist natürlich kein ostdeutsches Phänomen, aber ich glaube schon, dass ich es hier sehr bewusst wahrnehmen kann, dass wir auf der einen Seite Leute haben, die sich eben von dieser Vorstellung, dass wir nicht die ganze Wahrheit haben, verabschiedet haben, sondern die tatsächlich in Telegram-Kanälen, auf Facebook-Seiten, in bestimmten Konstellationen das Gefühl haben, sie haben die Wahrheit gefunden. Sie haben die ganze Wahrheit. Und die anderen da draußen, die noch Tagesschau gucken oder die nicht in diesem Kanal sind, die haben die Wahrheit nicht. Und das führt zu einem ganz großen Problem, weil wenn jemand so diese Wahrheit nicht hat und dem vielleicht auch ein Stück weit im Weg steht, dann gibt es keinen Grund, mit ihm irgendwie zusammen zu sein, sondern im Gegenteil, dann stört der eigentlich. Und dass wir hier im Osten so prominent diese Sätze haben, Merkel muss weg, die Ampel muss weg, der muss weg, das hängt damit zusammen, weil der Gegenüber in keinster Weise mehr als jemand wahrgenommen wird, der mir bei irgendwas helfen kann, der gut für mich ist, der irgendwie mich irgendwo hinbringen könnte, gerade weil er eine andere Meinung hat, sondern im Gegenteil, er steht tatsächlich der Wahrheit im Weg und deshalb kann ich mit ihm nicht nur nichts anfangen, sondern eigentlich muss derjenige weg. Und das führt zu großen Verwerfungen und das führt zu einer sehr angespannten und aufgehitzten Situation. Und gleichzeitig merke ich bei jungen Menschen eine zunehmende Angst davor, dass eigentlich alles flöten geht, dass es eigentlich gar nichts mehr gibt, was feststeht, dass sich immer alles verändert und man sich eigentlich auf gar nichts mehr verlassen kann. Und diese beiden Extreme begegnen mir jeden Tag. Und ich glaube, dass das eben etwas damit zu tun hat, dass so, dass eben auch so, und ich beziehe das ja auch wirklich auf die Institution Kirche, dass eben so ganz alltägliche Begegnungen mit diesen Glaubensinhalten einfach nicht mehr stattfinden. Und das geht, glaube ich, im Oberallgäu, wo das halt jetzt seit 10, 20 Jahren erst so ist, oder irgendwo in Westfalen, da kenne ich mich nicht so gut aus, aber ich glaube, dass das relativ lange noch ganz gut geht, weil man auch sehr lange noch von dem zehrt, was da war. Aber wir sind hier an einem Punkt, wo davon gar nichts mehr ist und wir können ein Stück weit beobachten, was dann passiert. Und da merke ich, Mensch, wenn die etwas wieder berühren könnten von dem, was feststeht, auch wenn man es nicht verfügbar hat, dann glaube ich, gäbe es vielleicht ein paar Ängste und Wutanfälle und so weiter weniger.
So als Westfale kann ich nur sagen, wir Westfalen könnten immer noch sagen, wir einigen uns auf den BVB, da haben wir schon mal ein gutes Fundament, aber das führt jetzt nicht weiter in der Sache. Wir wollen mit dir gleich über Glaubenskurse und über die entsprechende App sprechen.
Ja.
Aber ich muss dich einfach nochmal als sächsischen Pfarrer vorher was fragen.
Ja.
Wir haben ja schon von dir gehört, wie du auch die Umbrüche siehst, in denen wir gerade gesellschaftlich und kirchlich stehen. Manchmal habe ich den Eindruck, in dem Ganzen, was man so für die Zukunft sich vorstellt, spielt die Gemeinde vor Ort immer weniger eine Rolle. Auch in den Konzepten, die man so lesen kann, in den landeskirchlichen Strategien und Entscheidungen. Wie siehst du das in Sachsen? Welche Rolle wird der Kirchengemeinde, wird dem der Gemeinschaft von Christen vor Ort zugebilligt? Und wie schätzt du das ein?
Ich habe bei uns das Gefühl, dass wir eine Aufwertung doch erfahren, also zumindest in einem gewissen ambivalenten Sinne. Es wird natürlich, wir haben einfach kein Geld mehr, es bricht alles weg und gleichzeitig gibt es schon ein sehr klares Signal von denen, die die Kirche leiten, dass sie genau wissen, welche Bedeutung das vor Ort hat. Und es gibt den großen Schmerz darüber, dass man nicht genau weiß, wie man das aufrechterhalten kann. Aber es gibt so irgendwie Versuche, mit neuen juristischen Begriffen und Strukturen und Zusammenhängen irgendwie Wege zu finden, dass das vor Ort bleiben kann. So auch wenn vielleicht kein Geld vor Ort mehr da ist. Das ist natürlich ein Spagat, den man kaum schaffen kann. Aber es gibt, glaube ich, im Gegensatz zu manchen anderen Orten ein ganz starkes Bewusstsein dafür, vielleicht auch beispielsweise durch politische Spannungen, dass eben wenn in der Mitte des Dorfes Licht brennt und in der Kirche noch was läutet und etwas geschieht und Menschen zusammenkommen, dass das schwer ersetzt werden kann und dass es eben schwerlich Sonderpfarrstellen oder überregionale Dinge oder Schwerpunktsachen gibt, die tatsächlich ersetzen, dass Montagnachmittag Kinderkirche ist, dass Mittwochnachmittag Bibelkreis ist, dass Sonntagmorgens um 10 das dort läutet und stattfindet. So unsexy und irgendwie so wenig man das irgendwie so vermarkten kann, aber ich bin total dankbar, dass das bei uns vorkommt und man sich Mühe gibt, das nicht sterben zu lassen. Wo ich an anderen Stellen schon das Gefühl habe, dass man wie bei anderen Dingen auch eigentlich beschlossen hat, also das ist doch klar, dass das von gestern ist. Und es ist doch klar, dass das eine ganz gewisse Milieuveranstaltung ist von einem Milieu, das ausstirbt. Und unsere Schwerpunkte und unsere Strategien, die gehen doch ganz selbstverständlich in etwas, was von diesem klassischen vor Ort parochial und wie auch immer wir es nennen, natürlich gehen wir davon weg. So, das ist meine Einschätzung.
Dann kommen wir jetzt wirklich zu den Glaubenskursen, die Michael eben schon angesprochen hat.
Ja.
Warum Glaubenskurse? Das Thema war mal sehr angesagt. Ein bisschen stiller geworden.
Ja.
Du setzt jetzt drauf. Warum? Wie kommst du dahin?
Man muss immer aufpassen, dass das nicht viel, viel strategischer klingt, als es irgendwie am Ende war. Ich kann einfach nur erzählen. Ich habe vor 4 Jahren bin ich ordiniert worden und ich hatte einfach nur den Wunsch, ich möchte, was heißt nur, das ist in einer großen Klammer gesetzt, aber ich möchte nicht nur eben das Leben vor Ort gestalten und gucken, wie können wir gut hier miteinander unterwegs sein, sondern ich wollte einfach beginnen, indem ich auch die Leute außerhalb der Gemeinde in den Blick nehme. Es war einfach der Wunsch. Ich möchte nicht nur etwas für die tun, die da sind, sondern ich möchte etwas tun für die, die noch nicht da sind, weil ich den Wunsch habe, dass sie ihren Weg dazu finden. Und das war so ein bisschen am Ende der Corona-Zeit, wo noch so ein bisschen unklar war, wo geht denn jetzt genau die Reise hin, was genau wird erhalten, was genau wird nicht erhalten, was lässt sich neu starten und so weiter. Und ich hatte dann das Problem, dass eben auch durch die Corona-Zeit auch einfach es war einfach eine Zeit der Überforderung. Und es waren alle erstmal froh, dass das vorbei war und dass man einfach jetzt wieder normal und ruhig und nicht mit einem Wahnsinnskraftaufwand wieder alles machen muss. Und dann kam ich und sagte, können wir nicht was Missionarisches machen? Und da war einfach so klar, so ich habe gerade nicht einen Stamm von 10 Ehrenamtlichen, die jetzt einen Alpha-Kurs mit mir aufziehen. So, es wird es einfach nicht geben. Und jeder von uns in Sachsen hat mindestens eine Gemeinde, die vakant ist. Das heißt, ich hatte halt nicht 3 Kirchen, sondern irgendwie halt 6, 7, 8. Und also es war irgendwie klar, die Ressourcen sind total begrenzt, finanziell, zeitlich und was die Mitarbeiter angeht. Und ich hatte dann einfach gesagt, ich möchte mich davon aber trotzdem nicht entmutigen lassen. Ich möchte trotzdem damit beginnen. Und habe dann, weiß auch nicht, also das Gefühl, einen Glaubenskurs hier anzubieten, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es so out of touch, sondern ich glaube, es gibt Menschen, die sich dafür ansprechen lassen. Und dann habe ich das tatsächlich einfach Glaubenskurs genannt, habe 8 Termine festgelegt und habe so ein bisschen das Spur-8-Konzept genommen, also die Themenabfolge. Und so wie das ja ganz oft ist, man nimmt sich dann das raus, wo man das Gefühl hat, das funktioniert, passt das so ein bisschen auf die Verhältnisse vor Ort an. Und genau, dann habe ich eben einen Glaubenskurs gemacht, wo ich tatsächlich so einen kleinen Vortrag und dann Gespräche in der Gruppe, so einen Abschluss und so weiter. Und es lief ganz gut und es haben sich irgendwie von 6 Leuten 3 taufen lassen oder sowas um den Dreh. Und es gab dann dadurch, dass die davon erzählt haben, gleich wieder 2, die gerne wieder sowas machen wollten. Und dann habe ich das wieder gemacht und merkte dann eben relativ schnell, naja, wenn du das die ganze Zeit machst, was ja gut ist, weil dadurch die Atmosphäre entsteht, man kann in Großschirma immer sozusagen, also diese Tür steht immer offen. Ich muss so ein bisschen gucken, wie das gehen kann. Und dann hatte ich eben die Idee, ob das jetzt durch Corona noch präsenter war als sonst, kann ich nicht sagen. Ich hatte die Idee, wie könnte das gehen, dass man diese Treffen ein bisschen reduziert, weil ich eben auch bei denen, die interessiert waren, merkte, ja, die haben nicht jede Woche 3 Stunden Mittwochabends, wenn die 3 Kinder haben oder wenn der Mann im Schichtdienst arbeitet. Kann man das vielleicht, ohne dass der Anspruch flöten geht, schlanker machen? Und dann war eben die Idee geboren zu sagen, pass mal auf, wir machen das so, die kriegen in ihren Alltag etwas mit von den Inhalten und Impulsen und das, was wir dann bei dem Treffen machen, ist sich darüber austauschen, wie das war. Und damit wächst vielleicht das auch viel mehr in den Alltag hinein. Und man hat nicht beispielsweise wie bei Alpha so das Problem, dass die Stimmung in dem Kurs so wunderschön war, aber eben mit dem Alltag und auch mit dem Kirchenalltag ganz wenig zu tun hat. Und dann so eine gewisse Enttäuschung oder Abkühlung auch danach stattfindet. Und man ja auch so diese witzigen Begebenheiten hat, dass Leute manchmal fünfmal einen Glaubenskurs einen Alpha-Kurs mitmachen, einfach weil dieser Alpha-Kurs so mega schön ist. Ja. Und das hat dann total gut funktioniert. Ich habe dann 8 Videos aufgenommen, ganz einfach, wo ich einfach gesagt habe, also wo ich einfach das aus Spur 8 oder so ein bisschen modifiziert, eben zum Thema Gott, der brennende Dornbusch und so eine kleine Hinführung und eben dann eine kleine Herausführung in den Alltag. Und eben, Mensch, beim Thema Gott, versuch doch mal einen kurzen Moment drüber nachzudenken, was für ein Bild kommt eigentlich, wenn du das Wort Gott hörst. Kann ja auch ein Atheist beantworten und wenn das mit einer Simpsons-Folge beantwortet, ne? Und welches Gefühl kommt eigentlich, wenn so in dem brennenden Dornbusch die Stimme sagt, ich werde sein, der ich sein werde. Das heißt irgendwie, ich bin immer da. Also so, was kommt denn da? Ist das ein schönes Gefühl? Macht das Angst? Und wenn du willst, entwickle doch ein kleines Ritual für die nächsten Wochen. Nimm dir doch 2 Minuten in Ruhe Zeit und zünde eine Kerze an. Und vielleicht kannst du das jeden Tag mal machen. Und wir kommen einfach nächste Woche zusammen und erzählen mal, wie das ging und wie das für uns war. Und das funktionierte dann wahnsinnig gut, weil die Leute eben mit ganz lebendigen Erfahrungen aus ihrem Alltag kamen. Auch wenn die Woche ganz schlimm war, konnten die etwas davon erzählen, wie das mit dem Kerzeanzünden war oder was da auf der Fahrt mit dem Bus zur Schule, was sie da für einen Gedanken mit dem Gott hatten. Und die Gespräche waren lebendig und schön. Und ich konnte eben, wenn ich um 7 den Glaubenskurs gemacht habe, um 8 noch zum Kirchenvorstand gehen. Und die konnten ihre Kinder noch ins Bett bringen. Und wir hatten aber trotzdem ein richtiges Glaubensgespräch dadurch. Und dann haben wir irgendwann diese Videos nochmal professioneller aufgenommen und sie eben dann bei YouTube hochgeladen. Und irgendwann gab es Zeiten, da hatte ich 3 Glaubenskurse parallel und dann gingen gewisse Dinge nicht mehr. Also ich habe normalerweise die Videos immer freigeschaltet, damit die eben nicht gebinged-watched werden, damit die eben so ein bisschen Zeit haben mit dem Thema Sünde, mit dem Thema Jesus und eben nicht schon mal auf Christwerden klicken. Und das ging dann natürlich nicht, weil die natürlich nicht parallel abliefen, die Glaubenskurse. Und irgendwann hatte ich 25 WhatsApp-Gruppen, Glaubenskurs, Großschirmer 2021 und so. Und die Leute hatten dann ein Notizheft und das hatten sie manchmal vergessen und wussten nicht genau, welche Bibel sie sich kaufen sollten und welches Evangelium sie lesen sollten. Also es gab so ein paar Sachen, die, weil das so schön funktionierte, dann so anstanden. Also wo man so merkte, naja, vielleicht müssen wir irgendwie in den nächsten Schritt gehen, damit so dieses Konzept dieser hybriden, alltagsnahen Katechese irgendwie, dass das hinhaut, ohne dass ich da verrückt werde. Und dann hatten wir eben die Idee, wie wäre das denn? Das kam mir bei der Bibelwoche, als die ganzen jungen Leute mit einer Bibel da saßen und die ganzen Rentner mit der Bibel-App, wo ich so dachte, also anscheinend kann man auch 70-Jährigen mittlerweile Handys in die Hand drücken. So, also, dass sie das gerne machen. Und weil die waren dann ganz glücklich, dass sie gesagt haben, es gibt, hier steht Züricher, ich lese mal Züricher nochmal vor. Und da waren die super happy. Und ich dachte, da kam ich so auf die, vielleicht kriegen wir das hin, dass einfach alles das, was wir mit WhatsApp-Gruppen, YouTube-Videos, Notizen, Bibel und so weiter, vielleicht kriegen wir das einfach so an einen Ort zusammen. Und dann hatte ich das Glück, dass ich einen Entwickler hatte, der sagte, lass uns das mal ausprobieren, ob wir das in einer App hinbekommen. Und dann haben wir die einfach naheliegenderweise einfach Glauben genannt. Und die Internetseite heißt glaubensapp.de. Und jetzt haben wir eben, also wir haben es schon einmal gelauncht in der 2. Version, einfach wirklich eine App, wo dieser 8-teilige Videokurs ist, mit den Impulsen dazu, wo man sich Notizen machen kann, wo die Terminübersicht ist. Und wo ein kleines Nachschlagewerk auch ist zu dem Vaterunser, dem Glaubensbekenntnis. Und das führt eben jetzt dazu, dass der Slogan von uns ist ja, mach den Anfang. Wir sind ja so selbstbewusst, dass wir sagen, probiert's mal aus, vielleicht braucht ihr nicht mal eine Pfarrerin oder einen Pfarrer dazu. Vielleicht könnt ihr das als Freundeskreis sogar machen. Und sozusagen der Werbeslogan ist so ein bisschen, ihr braucht eigentlich nichts außer 8-mal eine Stunde und einen Ort, an dem ihr euch trefft. Und alles andere bekommt ihr, ohne dass es Geld kostet, von uns. Und da sind wir sind wir soweit, also dass es eben nicht nur diese App mit allem da drin gibt, sondern wir schicken euch auch Werbung zu, die ihr einfach mit einem Edding noch ausfüllen könnt. Und ihr kriegt sogar eine Bibel von uns kostenlos zugeschickt, wenn ihr wisst, wie viele ihr seid. Kriegt ihr, wenn ihr 10 Leute seid, kriegt ihr einfach so mit dem Werbezeug auch einfach gleich noch 10 Bibeln dazu geschickt. So dass eben wir so einhalten können, dass, wie ich eben vor 4 Jahren angefangen habe, ich würde total gern etwas machen, aber eigentlich habe ich keine Ressourcen dazu. Und dass wir dann sagen können, du, wir sind nicht besser als der Alpha-Kurs und wir sind nicht besser als Spur 8. Und wenn das bei euch funktioniert, macht das und wir freuen uns riesig darüber. Aber wenn ihr den Wunsch habt, aber ihr merkt, wir schaffen es einfach nicht, dann wollen wir euch nur sagen, wir hätten eine Idee, wie ihr ohne Geld, ohne einen ehrenamtlichen Kreis, ohne einen theologischen Experten zur Not und ohne einen großen Zeitaufwand trotzdem etwas machen könnt für die, die da draußen so vielleicht drauf warten und sich ansprechen lassen. Und das funktioniert halt jetzt mittlerweile tatsächlich und macht uns total stolz.
Könnt ihr ungefähr schon, ihr werdet das wissen, aber wie ist die Verbreitung? Nehmen das Gemeinden an oder mehr Einzelne? Kriegt ihr da ein Feedback?
Also jetzt hat es eben gerade angefangen. Es sind in der Regel Kirchgemeinden und da eben in der, also entweder mit einem ganz aktiven Kreis, der irgendwie dann zum Pfarrer hingeht und sagt, können wir das mal machen? Oder eben genau die Gemeinden, die ganz lange schon keinen Pfarrer hatten und sagen, wir wollen doch vielleicht trotzdem mal wieder so einen Schritt machen. Also nicht nur die Gottesdienste abdecken, sondern wir wollen das Gefühl haben, trotzdem auch mal wieder etwas gemacht zu haben. Das sind eigentlich die beiden klassischen sozusagen Kunden von uns. Und wir merken jetzt gerade, dass das anscheinend ein Konzept ist, was sich eben für so freie Träger anscheinend irgendwie gut angeht. Also dass eben christliche Schulen oder Diakoniestationen für ihre Mitarbeiterschaft sagen, hey, sowas kriegt man doch vielleicht in der Mittagspause oder das kann man doch an einem Donnerstagabend. Und die melden sich jetzt und sagen, könnten Sie mal vorbeikommen und uns das mal erzählen, ob das vielleicht ginge und wie das unter unseren Umständen ginge. Und das liegt eben daran, dass das eben so kompakt ist. Und eben nochmal die Gemeinden, bei denen Alpha-Kurse total geil funktionieren, so dann, also ihr müsst gar nicht über das, was wir machen, nachdenken, sondern wir merken, es gibt so eine Lücke, wo man, wie ich eben vor 4 Jahren, den Wunsch hat und aber so blockiert ist davon, dass man eigentlich die großen Ressourcen dafür nicht hat. Und auf einmal gibt es so etwas, wo man merkt, ich brauche ja gar nicht so viel Ressourcen. So ist das im Moment. Ja, und jetzt beobachten wir einfach. Also es sind jetzt wirklich so die ersten, also es ist jetzt das erste Mal, dass wirklich so 10, 20, 30 Gemeinden jetzt anfangen, das zu machen. Und da gucken wir, also ich glaube, so im Sommer haben wir erste Erfahrungen. Und ich bin so gespannt wie ihr, weil natürlich das Tollste ist, wenn die dann sagen, ey, also wenn so ganz viele sagen, ey, Lektion 3, da gibt es 2 Impulse, die funktionieren nie, nie. Nicht einmal haben die funktioniert. Und wenn wir das dann von 10, 20 Teilnehmern hören, dann können wir ja einfach diesen Impuls neu machen und dann wird es besser. Und dann ist das so wirklich so ein Glaubenskurs für die Gemeinde, aus der Gemeinde. Genau, das ist so der Stand gerade.
Das klingt toll, super.
Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
Wir verlinken auch das.
Ja.
Mit den Shownotes.
Definitiv. Also,
genau.
Die App heißt einfach Glauben.
Und genau, und die Leute denken immer, sie heißt einfach Glauben. Sie heißt wirklich einfach nur Glauben.
Also einfach nur Glauben.
Ja.
Also unter glaubensapp.de sind sofort die Download-Links und alle Erklärungen.
Genau.
Da kann nichts schief gehen.
An allen Orten, wo es Apps gibt, findet man auch das.
Genau, ja.
Wir kommen zum Ende unseres Gesprächs. Justus, am Ende unseres Gesprächs schlagen wir unser Erkenntnistagebuch auf und teilen miteinander so eine Sache, die wir hervorheben möchten aus unserem Gespräch mit dir. Und Kaya, ich würde dich bitten, mit uns zu teilen, was du denn aufschreibst.
ich schreibe mir heute auf, der Gedanke, der sich jetzt irgendwie auch durch ganz viel von dem, was du erzählt hast, durchgezogen hast, hat dieses, wir sind aufeinander angewiesen und in diesem Miteinander und mit dem Voneinander lernen und das dann auch jetzt zum Beispiel wie bei der App dann vielleicht einander zu sagen, das und das müsste vielleicht noch besser gemacht werden, ich hätte die Idee oder wie auch immer, dass wir damit besser werden und damit noch, ja, dem Ganzen, der ganzen Wahrheit ein Stück näher kommen und auch das näher an das Ziel, einander von dieser tollen Botschaft zu erzählen, von der wir zu erzählen haben. Also dieses Miteinander, das mache ich heute ein dickes Ausrufezeichen dran.
Das freut mich sehr, das ist wirklich ein Herzensanliegen.
Michael, was schreibst du auf?
Naja, ich habe gerade mal nachgedacht, ich habe meinen ersten Glaubenskurs in der Gemeinde 1986 gemacht. Das war tatsächlich der Vorgänger von Christ werden, Christ bleiben, später Spur 8. Und seitdem so ungefähr 25, 30 Glaubenskurse selber mitveranstaltet. Und mir hat man 30 Mal erzählt, das ist vorbei, also Glaubenskurse, das war mal so eine Welle, dann gab es mal die EKD-Glaubenskursinitiative 2009 bis 2013 und dann war es auch wieder vorbei und wir können das eigentlich vergessen. Und ich freue mich immer, wenn ich, wirklich, ich freue mich wie ein Schneekönig, wenn ich merke, nee, das funktioniert, wir müssen es auf ein neues Level heben, wir müssen gucken, dass wir das digital zugänglich machen, auch die Lasten für die Gemeinde möglichst tragbar machen.
Ja.
Und das war für mich heute ein sehr ermutigendes Beispiel, dass wir gerne an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben. Denkt nochmal nach, ob das nicht ein guter Weg für eure Gemeinde auch wäre.
Ja, schön.
Und du, Benni?
Ich notiere mir die Glaubens-App mit dem Namen Glauben. Die werde ich mir herunterladen und auch teilen, weil ich das ein wunderbares Konzept finde. Schön fand ich auch den Slogan, die ihr dafür gewählt habt, macht den Anfang, weil in Machen steckt auch Macher oder es ist eine Ähnlichkeit vorhanden. Dich, bei dem, was du uns erzählt hast, finde ich es so schön zu merken, dass du so eine Machermentalität hast. Also du hast ja gesagt, vor 4 Jahren einfach mal überlegt, da, ich will da was machen, ich will da was gestalten. Keine Ahnung, wie es herauskommt, was dabei herumkommt, aber vorwärts zu gehen und dann auch mit den ganz konkreten Herausforderungen und Freuden umzugehen, das finde ich vorbildhaft.
Ja, und andere ins Machen bringen, also so einfach so nicht als Experte rumlaufen, sondern alle irgendwie befähigen und sagen so ihr kriegt das hin, so ihr braucht nicht mich, sondern ihr könnt das einfach machen.
Das geht raus an alle, die uns zuhören. Was noch rausgeht, ist ein paar andere Sachen noch, nämlich zum Beispiel das neue Buch von Michael Herbst, das er mit Patrick Todieras und Bernhard Schröder herausgegeben hat, Regiolokal als Kirche aufblühen und zusammenwachsen. Herzliche Einladung, das zu kaufen und zu lesen. Dann hat das IMK einen neuen Podcast zum Thema Predigen mit dem eingängigen Titel Predigen. Also heute gibt es eine App zum Thema Glauben und ein Podcast zum Thema Predigen. Im Podcast Predigen wird dazu eingeladen, Predigten neu zu hören, zu bedenken und weiterzuentwickeln. Der Rhythmus bei dem Podcast ist so, dass es 3 Folgen mit Predigten gibt und dann eine Folge, in der die Predigten reflektiert werden. Alle, die zuhören, sind eingeladen, eigene Fragen und Erfahrungen einzubringen. So entsteht dann ein gemeinsamer Lern- und Austauschraum für Predigerinnen und Prediger, unabhängig von der Predigterfahrung und natürlich auch für alle, die Predigten schätzen. Weitere Informationen zum Podcast Predigen findet ihr auf predigen.org. Das wollte ich noch sagen. Und jetzt noch eine Sache. Eine digitale Fortbildung mit dem Thema Gemeindeleiten in postparochialen Zeiten. Das stellt nämlich viele vertraute Selbstverständlichkeiten in Frage. Wenn klassische parochiale Strukturen an ihre Grenzen kommen, braucht es neue Formen von Gemeindeentwicklung, Leitung und Beteiligung. Und darum geht es in dieser digitalen Fortbildung. Da wird es an 4 Abenden so sein, dass zentrale Zukunftsfragen von Gemeinde, Beruf, Ehrenamt und Kirche diskutiert werden. Veranstaltet wird das vom gemeinsamen Pastoralkolleg der Westfälischen, Rheinischen, Lippischen und Reformierten Kirche in Kooperation mit der Forschungsstelle Missionarische Kirchen- und Gemeindeentwicklung MKG am Center for Empowerment Studies an der Universität Halle sowie dem Institut zur Erforschung von Mission und Kirche, unserem IMK in Österreich. Geleitet und moderiert wird die Fortbildung von unserem Michael Herbst gemeinsam mit Peter Böhlemann und Alle Informationen dazu und auch die Anmeldung findet ihr auf institut-afw.de. Das ist natürlich auch in den Shownotes zu finden. institut-afw.de. Wenn ihr uns finden wollt im Internet, praktisch-theologisch-kirche.de. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns. Sagt es gerne weiter, damit auch andere auf uns aufmerksam werden. Gebt eine Bewertung. Wenn es euch nicht gefallen hat, meldet euch bei uns. Und damit bin ich durch mit meinen Ansagen. Sag jetzt noch einmal ganz groß vielen Dank, Justus Geilhufe, dass du heute bei uns warst. Es war sehr anregend.
Ich danke euch ganz herzlich für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht.
Damit verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.